Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf, die Gesetzgebung in den USA auch, der 1. August rückt näher, Thema Handelszölle. Berkshire Hathaway nimmt momentan eher keine Fahrt auf. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Wir haben Mittwoch, den 23. Juli und der Titel der heutigen Ausgabe lautet Berkshire Hathaway mal wieder aus der Mode. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Kurz ein Blick auf das ganz aktuelle Börsengeschehen am Mittwochvormittag. Denn gestern spätabend oder heute Morgen kam die Meldung zum Thema Handelszölle, dass sich die USA und Japan geeinigt haben. Laut Donald Trump mal wieder einer der größten Deals aller Zeiten. Anstelle der angedrohten 25% sollen die sogenannten reziproken Zölle nun bei 15% liegen. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall ist es weniger schlimm als befürchtet. Und wenn an der Börse etwas weniger schlimm als befürchtet ist, dann nimmt man diese Nachricht gut und erleichtert auf. Bedeutet, der Nikkei heute Morgen deutlich im Plus, 3,5% im Plus, mit einem momentanen Stand von etwa um die 41.000 Punkte. Das wäre dann auch ein neues Jahreshoch in dem Bereich. Und gerade die Automobilbranche, also für die das ja in Japan auch als Exportnation extrem wichtig ist, wie hoch diese Zölle sind, feiern, glaube ich, eine Toyota war bis zu 15% plus in der Spitze. Also insofern, gute Stimmung heute Morgen, wirkt sich natürlich alles leicht freundlich aus. Europa heute Morgen etwa 1% fester, der DAX mal wieder zwischen 24.200 und 24.300. USA ist relativ ruhig. Was noch auffällt ist, Gold hat gestern Abend die Marke von $3.400 überschritten. Auch wir sind heute Morgen trotz dieser positiven Meldung immer noch darüber. $3.425 zurzeit. Und was gestern auch passiert ist, der Euro hat wieder zugelegt oder umgekehrt. Der Dollar hat begonnen wieder zu schwächeln. Wir sind Euro-Dollar 1,17,5. Da scheint diese Konsolidierung, die wir gesehen haben in den letzten 1-2 Wochen, auch schon wieder beendet zu sein. Gut, mal schauen. Thema Berichtssaison zeigt speziell in den USA eine extrem wieder erhöhte Einzeltitelvolatilität. Und wenn ich auf den Index schaue, auf den S&P 500, da ist einfach gar nichts passiert, 6.300 Punkte. Aber wenn wir auf einzelne Titel von gestern Abend schauen in der Veränderung, so einen kleinen Moment. Also es gab auch viel positive Reaktionen grundsätzlich an der amerikanischen Börse. Aber wenn ich sehe, was haben wir im S&P 500 als Tagesverlierer? Lockheed Martin minus 11%. MSCI, also der Indexanbieter, Sie kennen ja alle MSCI World, also die Firma, die sozusagen die Lizenz zum Gelddrucken dafür hat. MSCI minus 9%. Philip Morris, zu denen kommen wir ja nachher noch einmal, minus 8,5%. General Motors minus 8%. Also wenn ich diese Kursveränderung bei diesen namhaften Titeln sehe, hätte ich erwartet, dass wir auf Indexebene in den USA einen relativ deutlichen Dämpfer bekommen hätten, aber auf Indexebene insgesamt ist nichts passiert. Es gab genügend andere Titel, die das positiv sozusagen ausgeglichen haben. Und im Rahmen der Berichtssaison heute Abend wird es auch dann mit den ersten Tech-Aktien losgehen. Und dann wollen wir mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Bedeutet, diese Woche und vor allem die nächste Woche werden der Höhepunkt der laufenden Berichtssaison sein. Und zusätzlich dann, wie gesagt, nächste Woche auch der 1. August. Jetzt fehlt uns zu dem Thema Handelszölle ja noch das Thema EU-USA, was da kommt oder nicht kommt. Da scheinen die Fronten ja noch verhärtet zu sein. So, dann lassen Sie uns aber ganz normal mit unserer ganz normalen, üblichen Tagesordnung beginnen, nach der Marktaktualität. Und wir starten mit offenen Fragen. Es war vom Wochenschluss, waren, glaube ich, noch 3 Fragen offen, wobei eine vierte, zu der kann ich leider nichts sagen. Sie fragen häufig auch zu Einzelaktien und ich sage Ihnen generell, von diesen weltweit ca. 9.000 Aktien können wir zu ca. bestimmt 8.500 nicht sagen, weil wir haben etwa in der Summe ja um die 100, 150 in unseren Portfolien. Wir haben noch etwas mehr unter der Beobachtung, aber zu etwa 8.500 sind wir nicht in der Lage, etwas zu sagen. Und sie fragen unter anderem nach Kontron. Und da kann ich nur sagen, haben wir leider auch keine Meinung zu, weil wir kein Know-how zu dieser Aktie haben. Tut mir leid. Dann eine eher wichtige und generelle Frage von Ihnen. Da ich mich in den letzten Wochen ja immer relativ verhalten zu den Aktienmärkten geäußert hatte, ich sprach über die Gier der Privatanleger. Ich hatte letzte Woche, vor einer Woche im Weitblick das Thema, auch die Fondsmanager sind bullig und voll investiert. Also viele markttechnische Dinge, inklusive dann das Thema sinkende Gewinnrevisionen und Thema Handelszölle, das uns in der Summe und teure Bewertung, was uns nicht so wirklich gefällt. Und nannte immer wieder den Ausdruck, wir sind eher momentan vorsichtig positioniert. Und sie fragt mich danach, was bedeutet das denn? Da kann ich nur sagen, es gibt keine feste Grundregel. Das ist eine sehr individuelle Definition und die ist auch von Anleger zu Anleger und von Mentalität zu Mentalität unterschiedlich. Also es gibt ja zwei grundsätzliche Stellschrauben, um seine Positionierung zu beschreiben. Das eine ist im Rahmen der Depotstruktur das Thema Quoten. Also da wäre die Frage, wie hoch ist dann die Aktienquote momentan? Aber auch da ist die Frage nach der Ausgangssituation. Wenn Sie ein 100% Aktieninvestor sind, haben Sie dann vielleicht bei 90% Aktien eine vorsichtige Positionierung. Wenn Sie ein ausgewogener Investor sind mit 50% Aktien und dann eben vielleicht 50% Renten und ähnliche Dinge, dann hätten Sie vielleicht mit 45 oder 40% Aktienquote eine eher vorsichtige Positionierung. Also insofern bedeutet, was die Quotierung angeht, momentan eher vorsichtig. Also nicht Vollgas, nicht voll investiert ist das eine, was die Quoten angeht. Und die zweite Stellschraube ist natürlich die Struktur innerhalb der Anlageklasse. Ich sprach gerade über die Aktien. Das gilt aber auch für die Anlageklasse Renten. Also ich kann mich ja innerhalb einer Anlageklasse, innerhalb einer bestehenden festen Quote offensiv oder defensiv positionieren. Ja, und wie meine ich das? Also ganz simpel gesagt, wenn wir bei den Renten beginnen, Sie können entweder kurzlaufende Staatsanleihen kaufen oder langlaufende High Yields. Also da haben Sie den ganz klaren Kontrast zwischen defensiv und offensiv. Und bei den Aktien ist es natürlich auch hier, nämlich aggressive Wachstumstitel, also hochbewertete, hochdynamisch wachsende, vielleicht noch in der Verlustzone agierende Wachstumstitel oder eventuell sogenannte Value-Aktien, Thema Dividendenaktien. Also wie stark schwanken diese Aktien? Man spricht häufig über das Beta dieser Titel, also die Schwankungsintensität. Häufig langt auch schon ein Blick auf die Sektoren. Haben Sie Nahrungsmittel, Versorger, Telekoms, sind Sie eher defensiv und ruhig positioniert? Haben Sie vor allem zyklische Titel und dann die Tech-Titel oder aggressive Tech-Titel, dann sind Sie wahrscheinlich dort eher offensiv positioniert. Oder zwei Einzelaktien so als Beispiel, ja, wenn Sie entweder Palantir oder Allianz im Portfolio haben oder Nestle als Beispiel. Also insofern bedeutet für uns, wir sind, um das nochmal zu erläutern, in unseren Aktienstrategien sind wir neutral positioniert. Neutral bedeutet, dass wir auch eine geringe Cash-Quote haben. Wir sind sozusagen nicht komplett zu 100% in den Aktienstrategien investiert. Wir sind aber in dem Bereich 90-95% schon. Das heißt neutral. Und wenn ich sage, wir sind momentan defensiv neutral, bedeutet das, dass mein lieber Kollege Christian Gombert dann momentan den Fokus eben auf Nahrung, Getränke, Versorger, Telekoms legt und weniger die aggressiven zyklischen Titel. So viel zu Ihrer ersten Frage. Was bedeutet eine eher vorsichtige Positionierung? Hoffe, konnte sie zu Ihrer Zufriedenheit beantworten. Dann zu einem Einzeltitel. General Mills. Sie fragten nach einer günstigen Bewertung, Dollarprofiteur, warum fällt der Titel trotzdem immer weiter? Dazu hat mir mein lieber Kollege Christian Gobert ein bisschen was vorbereitet. Wir reden hier natürlich wieder über den Sektor Lebensmittel. Und wir hatten ja Nestle schon genannt, ich hatte ihn auch Pepsi genannt. So, General Mills hat einen Börsenwert von ca. 27 Milliarden Dollar. Sie hat ein Kursgewinnverhältnis dieses und nächstes Jahr an der Börse von etwa 13,5. Sie hat eine Dividendenrendite von um die 5%. Das klingt gut. Und dann war aber die Frage, warum fällt der Titel trotzdem immer weiter? So, wenn ich mir den Kursverlauf der letzten 10 Jahre anschaue, dann hat die Aktie General Mills seit 2018 bis 2023 einen tollen Kursanstieg hingelegt von 40 bis auf 90 Dollar. Aber seit Mitte 2023, das sind genau jetzt die letzten 2 Jahre, ist die Aktie von 90 jetzt auf 50 Dollar gefallen. Das ist fast eine Halbierung in einem Umfeld, in dem die Aktienmärkte gestiegen sind. Also massiver Underperformer. Insofern kann ich Ihre Frage nach der Bewertung und auch nach der Frage nach dem Kursverfall deutlich verstehen. So, es ist natürlich grundsätzlich kein alleiniges Thema von General Mills. Es ist ein Sektorthema. Wir haben ein typisches Problem in diesem Sektor Food and Beverage, also Nahrung und Getränke, dass wir schon seit 1-2 Jahren ein sehr, sehr geringes Umsatzwachstum ausweisen. Und zwar Wachstumsraten, die deutlich geringer sind als in den Jahren davor. Und jetzt kommen wir wieder zu dem doppelten Problem. Zum einen, wenn die Wachstumstätigkeit nachlässt, freut sich die Börse nicht. Und sie lässt das den Titel auch in der Regel durch eine geringere Bewertung spüren. Wie meine ich das? Naja, wenn ich bei einem Titel im Nahrungsmittelbereich bin, der die ganze Zeit um die 4-5% PA solide wächst, gut verdient, hohe Margen hat, gute Dividenden zahlt, dann war die Börse in der Vergangenheit bereit, Kurs-Gewinn-Verhältnisse zwischen 20 und 25, manchmal sogar bis auch 30 zu zahlen. So, und wenn diese Wachstumsdynamik einfach deutlich nachlässt, und das ist ein Thema dieses gesamten Sektors, dann möchte die Börse auch nicht mehr dieses hohe zweistellige Kurs-Gewinn-Verhältnis zubilligen, sondern eben, Sie sehen, bei General Mills momentan 13,5. So, wenn die Firmen dann eben auch keine Dividenden senken, sondern als Dividendenaristokrat sogar weiter peu à peu leicht ihre Dividende erhöhen, kommen wir auf einmal bei diesen Titeln, die in der Vergangenheit Dividendenrenditen dann von 2-2,5% hatten, auf einmal Richtung 5. Ich nannte ihn Nestle letzte Woche mit einer Dividendenrendite von aktuell 4. Auch da waren wir mal im Bereich von 1%. So, bedeutet, das ist also ein generelles Sektorthema. Was gilt für General Mills momentan noch dazu? Ja, Christian Gommert zeigte mir dazu noch, aktuell eben stehen Portfoliobereinigungen, Restrukturierung und der schwächere Ausblick eben im Fokus. Sie planen, das US-Joghurtgeschäft zu verkaufen und die Kapitalrückgabe, also dieser Verkaufserlös in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, schaut attraktiv aus. Kritisch ist eben weiterhin das Umsatzwachstum zu nennen. Und Thema, Sie nannten auch die Frage Dollar-Profiteur. Da kann ich Ihnen jetzt aber nur sagen, General Mills macht momentan etwa 20 Milliarden Dollar Umsatz und von den 20 Milliarden sind etwa 16 Milliarden in den USA. Also ist es nicht das typische Beispiel, das ich letzte Woche als global agierendes US-Unternehmen mit dem Beispiel Philip Morris nannte, zu dem wir gleich noch kommen werden, die von dem schwächeren Dollar profitieren. Also der Effekt ist bei General Mills deutlich vernachlässigbar. Und Sie fragten dann eben auch, ist das ein Titel für uns? Wir mögen, haben gesagt, wir mögen ja diesen Sektor, aber auch das hatte ich schon einmal erläutert, wenn wir zu dem Thema Portfoliostruktur kommen und ich möchte mich entscheiden, wie viel Prozent meiner Aktien ich aus Europa in das Portfolio nehme, wie viel aus den USA und eventuell auf welche Sektoren, haben wir uns entschieden, also Christian Gombart, dass wir aus den USA bevorzugt das Thema Financials, also Banken, Technologie, auch Energie mit abbilden und weniger das Thema Basiskonsum im Sinne von Food and Beverage. Bedeutet, wir reden halt bei uns momentan eher über die Unilevers und Nestles dieser Welt. Wenn wir dieses Thema der Portfoliostruktur nicht hätten, gilt grundsätzlich die Aussage, auch zu General Mills, wie ich es auch zu Pepsi nannte, wie ich es in der Vorwoche zu Nestle nannte, ein eher momentan nicht gemochter Sektor, der für Value-Investoren zurzeit eine extrem günstige Bewertung mit hohen Dividendenrenditen bietet. Man wird wahrscheinlich aber einfach Geduld haben müssen. Aber man bekommt relativ viel für sein Geld. So, das zu Ihrer Frage nach General Mills. So, Philip Morris, die machen wir auch noch. Und wir beschäftigen uns sehr ausführlich mit Ihren Fragen und Anmerkungen und natürlich auch besonders mit Ihren kritischen. Die nehmen wir uns dann sehr zu Herzen. Und wir hatten natürlich den Hinweis, die Aktie sei völlig überbewertet, sie ist gehypt, sie weist negatives Eigenkapital auf. Also das ist doch eigentlich eine völlig heiß gelaufene, unsolide Aktie. Dazu möchten wir noch ein wenig einmal kurz ausholen. Mit der Überschrift auch, hohes Wachstum hat seinen Preis. Sie haben absolut recht, innerhalb des Sektors, also Tabak, sind die meisten Aktien optisch günstiger bewertet. Was meine ich damit? Sie haben in der Regel ein deutlich niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich hatte ja das Kurs-Gewinn-Verhältnis oberhalb von 20 für Philip Morris gezeigt. Andere Titel, zum Beispiel British American Tobacco, die haben halt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan von um die 10 und auch höhere Dividendenrenditen. Aber Philip Morris wächst deutlich stärker. Wenn wir uns das anschauen, so, und dazu kommt auch gestern, passt dazu, gestern trotz minus 8,5% waren das unserer Meinung, also Kursreaktionen, waren das gestern Abend gute Quartalszahlen. Organisches Wachstum im Umsatz plus 7%, EBIT plus 15% und das Wachstum, Ergebnis die Aktie plus 19%. Prognose wurde angehoben, also das sind Sachen, die einfach zeigen, die Aktie wächst viel, viel stärker als der gesamte Sektor, also ist ja auch grundsätzlich höher bewertet. Dann kommen wir zu dem Thema, ja, gehypte Aktien, völlig überbewertet und gehypt. Dazu fällt auf, dass nicht nur Philip Morris seit etwa dem Jahr Frühjahr, Sommer 2024 im Kurs deutlich zulegen konnte, nämlich von 90 auf 180, sich also verdoppelt hat. Das gilt, diese sehr gute Kursperformance gilt auch für alle Tabakaktien, die dann auch im Jahr 2024 deutlich besser waren, sogar als der Nasdaq. Denn der gesamte Sektor hat in den Jahren 2022, 2023 eher schwache Börsenjahre gehabt. Also seit 2024 steigen gefühlt alle Tabakaktien stark. Ist also kein reines Philip Morris-Thema. Und zu der Anmerkung, negatives Eigenkapital, die Bilanz wäre völlig unsolide, auch ein guter Punkt. Bei der Abspaltung von Altria wurde Philip Morris sozusagen aus welchen Gründen auch immer zu wenig Eigenkapital mitgegeben. Ja, das sieht sozusagen dann erstmal optisch nicht schön aus, da bin ich bei Ihnen. Trotz allem hat Philip Morris ein sehr, sehr profitables Geschäft, Bruttomarge 66%. Der Free Cash Flow, der wird für dieses Jahr mit 11 Milliarden Dollar erwartet, soll in den nächsten 3 Jahren Richtung 15 Milliarden weiter stark ansteigen. Insofern kann ich eine gewisse Skepsis eventuell, was das Thema Bewertung und Bilanz angeht, kann ich nachvollziehen. Für uns ist das aber eine solide Aktie. Wir haben sie als dann eher aus dem Sektor aggressivere Positionen im Portfolio. Wir haben zurzeit etwa 10% Tabakaktien. Auch das einer unserer Meinung nach grundsätzlich eher defensiver Sektor mit eben British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco. Nur als ein Beispiel. So viel zu Philip Morris sollte auch beantwortet sein. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Meldung der Woche. Und ich sagte, nicht nur die Berichtssaison nimmt Fahrt auf, sondern eben auch die Gesetzgebung in den USA. Da passiert ja momentan relativ viel zu dem Thema Kryptos. Unter der Überschrift hier, private Altersvorsorge USA. Einem Bericht der Financial Times zufolge soll Trump noch in dieser Woche eine weitere Executive Order unterzeichnen, die einen rund 9 Billionen Dollar schweren Teil des US-Rentensystems für alternative Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur und digitale Vermögenswerte wie sogenannte Kryptowährungen öffnen soll. Konkret geht es um die sogenannten 401k oder 401k Pläne, die in den USA ein Baustein der Pensionsfonds sind. So, dass ein Teil der privaten Altersvorsorge, monatlich wird ein Teil des Gehaltes abgeführt, um dieses dann steuerfrei in öffentlich gehandelte Wertpapiere zu investieren. In Deutschland könnten wir es am ehesten so mit unseren vermögenswirksamen Leistungen vergleichen. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass eben öffentlich gehandelte Wertpapiere Investments im Rahmen dieser Sparpläne, dieser Altersvorsorge in Private Equity Fonds oder Kryptowährungen bisher ausgeschlossen waren. Das soll sich jetzt ändern. So, und das ist natürlich wieder ein weiteres Thema der Gesetzgebung zum Thema Pro-Krypto. Und das bringt mich dann Also, ich habe noch eine Zahl. Aktuell gibt es mehr als 715.000 Sparpläne für die mehr als 70 Millionen Sparer. Und jetzt kommt es, warum das eventuell in der Kryptobranche so gefeiert wird, wenn auch diese Anlageklasse für das private Alterssystem geöffnet werden sollte. Die Fonds verweisen auf ein Potenzial von mehreren 100 Milliarden Dollar. Schon geschlossene Partnerschaften der großen Private Market Manager mit Vermögensverwaltern wie Vanguard, die diese 401k-Produkte anbieten. Also da kann eventuell auch mit den Kryptos Richtung Altersvorsorge in den USA etwas passieren. Die Kryptobranche jubelt. Und das bringt mich zu unserem dritten Punkt direkt, der Schelm der Woche. Oder anders ausgedrückt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und schon bin ich leider wieder bei Donald Trump gelandet. Trump Media, also seine Firma zu Truth Social, seiner Social-Plattform, baut Bitcoin-Investments auf 2 Milliarden Dollar aus. Rund 2/3 der liquiden Mittel des Medienunternehmens, also das sind 2 Milliarden von 3 Milliarden, sind in Kryptowerte investiert. Damit verfolgt das Unternehmen eine beliebt gewordene Strategie. Ja, die Trump Media und Technology Group hat ihr Krypto-Engagement auf einen Milliardenbetrag ausgebaut. Laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung ist das Medienunternehmen der Trump-Familie nun mit 2 Milliarden Dollar in Bitcoin und damit verbundenen Anlagen investiert. Zudem will die Firma etwa rund 300 Millionen Dollar an zusätzlichem Kapital aufwenden, um sich via Optionen Zugriff auf Bitcoin-bezogene Wertpapiere zu sichern. Ja, ich weiß nicht, ob da nach wie vor mal wieder ein Geschmäckle dabei ist, aber wenn ich sozusagen in der Exekutive bin und Gesetze erlasse, die für die Kryptos sehr positiv sind und ich privat dann mehrere Milliarden da hinein investiere. Aber in den USA scheint zurzeit alles möglich zu sein. Unser Schelm der Woche, Donald Trump. Und das bringt mich immer noch in den USA zu unserem Punkt 4, der Angriff der Woche. Auch dieses Thema endet leider nicht. Der US-Finanzminister Scott Bessent legt mit Fed-Kritik nach. Ich hatte letzte Woche ja schon Ihnen aufgezeigt, dass über einen anderen Weg versucht wird, ja, den guten Ruf von Jerome Powell sozusagen zu ruinieren, ihn einfach sozusagen bloßzustellen. Er wirft der Notenbank jetzt vor, ihr Mandat zu überschreiten und stellt ein umfangreiches Bauprojekt, das war die Renovierung, die wir hatten letzte Woche, des Gebäudes in Frage. Und jetzt fordert er eine externe Überprüfung. Er hat der Notenbank eine Ausweitung ihres Mandats vorgeworfen, eine Überprüfung ihrer nicht geldpolitischen Aktivitäten gefordert. So, die Unabhängigkeit der Federal Reserve in der Geldpolitik sei durch die fortschreitende Ausweitung ihres Mandats jenseits ihrer Kernaufgaben gefährdet, kritisiert er. Also, die US-Regierung probiert es auf jedem Weg, die Unabhängigkeit der Notenbank wegzubekommen und sie mehr oder weniger dann zu Zinssenkungen zu zwingen. Gefällt einem nicht gut und das könnte auch unter anderem ein Grund sein, warum Gold gestern schon wieder zugelegt hat und warum der Dollar gestern wieder schwach geworden ist. Unser Punkt 4, der Angriff der Woche. So, jetzt kommen wir was zu etwas Solidem. Unser Punkt 5, die Aktie der Woche. Ja, wir sprachen über die hohen Indexstände, die Rekordstände und wir suchen ja immer wieder Aktien momentan, die uns gefallen, die uns eventuell Einstiegsmöglichkeit bieten. Und das ist unter Punkt 5, Berkshire Hathaway. Ist die Aktie momentan nicht mehr gewollt. Wenn wir auf den Kursverlauf der letzten Monate schauen, haben wir noch im März, April Kurse von 540 US-Dollar gehabt und wir sind jetzt bei 475. Das heißt, in den letzten 2-3 Monaten, obwohl die US-Aktienmärkte stark angesprungen sind, ist die Aktie relativ deutlich gefallen. Nur noch mal 2-3 Sätze zu Berkshire Hathaway. Ist es natürlich die Holdinggesellschaft von Warren Buffett. Der Börsenwert der Firma, also hier die B-Aktie, die 475 Dollar kostet, die A-Aktie, die kostet sechsstellig. Börsenwert rund 1 Billion US-Dollar. Der Schwerpunkt sind natürlich oder ist das Rückversicherungsgeschäft und eben unter anderem das Aktienportfolio, was ja neben seiner jahrelang hohen Beteiligung in Apple speziell im letzten Jahr Meldungen gemacht hat, dass man über 300 Milliarden Dollar an Cash hat, die kurzfristig zu 4,5% anlegt am Geldmarkt in den USA und eher wenige Anlagechancen findet. Kurs-Gewinn-Verhältnis der Firma ist etwa dann bei etwa 24 und Warren Buffett oder die Value Philosophie findet sich eben natürlich in dieser Firma Berkshire Hathaway. Für viele Anleger ist das wie ein amerikanischer Aktienfonds, ein solider. Und hier bietet eventuell der aktuelle Kursrückgang eine erste Einstiegsgelegenheit, weil es einfach ein sehr solides Langfristinvestment ist. Und da hilft ein Blick auf die letzten 5 Jahre im Kursverlauf, im Jahr 2022 noch zu Kursen von etwa $300, wie gesagt eben die 540, jetzt 475. Wenn wir uns den Chartverlauf anschauen, die nächste Unterstützung wäre etwa im Bereich, falls das nicht jetzt im Kursrückgang ausreichen sollte, bei etwa $440 und noch eine stärkere Unterstützung bei etwa $400. Aber auch das ist momentan zumindest mal eine Möglichkeit zum Investieren, die auf aktuellem Kursniveau nicht auf der Rekordjagd der Indizes ist, sondern in den letzten 2-3 Monaten relativ deutlich schon korrigiert hat. Sozusagen momentan eben mal wieder nicht in Mode, weil jeder aggressive Tech-Aktien kauft. Unsere Aktie der Woche, diese Woche Berkshire Hathaway. Alles zusammengefasst. Donald Trump ebnet mit mehreren Gesetzen, das mit der Altersvorsorge hatte ich Ihnen gerade ausführlich gezeigt, den Weg für die Kryptos. Die Aktienmärkte, ich nannte ihn den S&P, unverändert im Bereich von 6.300 Punkten, sind nach wie vor bisher entspannt. Ich bleibe trotzdem bei meiner Kernaussage der letzten 1 bis 2 Wochen. Wir haben zahlreiche Warnsignale des Sentiments, also CNN, Fear and Greed, extreme Gierzone, US-Optionsmärkte, Put-Call-Ratio sendet Warnsignale. Letzte Woche kamen die Fondsmanager dazu, die voll investiert sind, was die Bank of America nach ihrer Systematik auch zu eher 2 Verkaufssignalen gezwungen hat. Die positive Saisonalität, die im Juli noch gilt oder dann bald galt, endet nächste Woche. Charttechnik bleibt, ist okay, solange die Märkte nicht korrigieren und stabil sind, gibt es von der Charttechnik keine Verkaufssignale. Aber die Indikatoren, MACD, RSI, unverändert negative Divergenzen. Das ist in der Summe ein Bild, was uns einfach nicht gefällt. Deswegen bleibt die Aussage, wir bleiben verhalten, vorsichtig, neutral, suchen Aktien, die vielleicht momentan keiner möchte, bei denen wir viel Gegenwert finden. Letzte Woche, wie genannt, war es eben dann die Nestle-Aktie. Diese Woche Berkshire Hathaway. Und wir bleiben momentan, solange die Aktienmärkte noch sich so verhalten, mit einer vorsichtigen, neutralen Quote positioniert. Schauen mal, was in dieser Woche, gerade wenn jetzt die Tech-Berichte, Unternehmen berichten, ab heute Mittwochabend. Mal schauen, was bis Freitag passiert. Ich freue mich jetzt schon dann auf Freitagnachmittag, unseren üblichen Wochenschluss. Mal schauen, was die Indexstände bis dahin machen. Es war mir wie immer eine Freude. Ich bedanke mich für Ihr zahlreiches Zuschauen, für Ihre Abonnements, für Ihren Daumen, für Ihre Kommentare. Und glauben Sie mir, auch Ihre kritischen Kommentare werden von uns ganz besonders genau gelesen und bearbeitet. Und insofern verbleibe ich wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.